Fritz.
Seelen Günge.
Heini.
Die Sprechstunde.
Lass uns einen Film gucken.
Ende der Woche hätte ich Zeit.
Nein, ich meine jetzt.
Und wenn du ein Axtmörder bist?
Die Gefahr besteht natürlich immer.
Ja, also Axtmörder sind wir nicht, da braucht ihr keine Angst haben. Wir wollen nur reden, und zwar über Filme. Wir, das sind Anna Wollner, unsere Filmfritzin.
Das bin ich, weil ich bin mir sicher, ob ich nicht doch ein Axtmörder bin.
Das klären wir später. Und reden wollen wir mit euch über Filme, die ihr in diesem Jahr schon gesehen habt. Welche Filme müssen die anderen Fritzhörer sich unbedingt angucken? Was sind eure ultimativen Filmtipps? 0331 70 97 110 ist die Nummer in diesen Hainun. Es ist ja auch Freiluftkinozeit. Da laufen gerade so ein paar Highlights des Jahres. Anna, liebe Filmfritzin, was sind so deine Highlights?
Ein Film, den man eigentlich unbedingt im Freilichtkino gucken muss, wenn man ihn noch nicht indoor gesehen hat, ist für mich definitiv Boyhood. Also dieser 3 Stunden ein Junge wird erwachsen Film von Richard Linklater. Das ist für mich jetzt eigentlich schon so der Film des Jahres.
Wobei ich da halt auch gehört habe, ja, der Film geht halt knapp 3 Stunden.
Aber du merkst sie nicht.
Ernsthaft?
Du merkst sie nicht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, klar, man ist irgendwie 12 Jahre älter geworden mit dem Hauptdarsteller und dem Kind auf der Leinwand. Aber es ist so toll und es setzt sich einfach diese 3, also bei Transformers, der genauso lang ist, habe ich nach einer Stunde gelitten. Und bei Boyhood habe ich irgendwie am Ende da gesessen und gedacht, kann das bitte weitergehen?
Echt?
Ja.
Also meine Schallgrenze ist so bei 2 Stunden.
Das ist meine Blasenschallgrenze, aber es gibt ja heutzutage, es sind ja alle Filme länger.
Ja.
Also es gibt ja kaum noch was unter 2 Stunden.
Ja. Finde ich problematisch, muss ich sagen. Aber darum soll es nicht gehen. Es soll um eure Filmtipps gehen. Und stimmt das, was Anna sagt, eurer Meinung nach? Ist Boyhood wirklich einer der besten Filme des Jahres oder der beste Film des Jahres? Wir können uns auch gerne streiten unter 0331 70 97 110. Austin Mahone und Pitbull mit Yeah im High Noon um 10 nach 12. Wir reden heute mit euch über Filme. Ihr habt doch garantiert ein paar Filme gesehen in diesem Jahr, wo ihr sagt, ey, die waren so cool. Die muss einfach jeder gesehen haben, weil die einfach perfekt waren. Oder ihr sagt vielleicht auch, oh nee, also dieser Film, den hätte ich mir echt sparen können. Wir, das sind übrigens Anna Wollner, unsere Filmfritzin.
Das bin ich.
Ja. Und Celon Günger ist mein Name. Lukas zum Beispiel schreibt auf dem Fritz-Profil auf Facebook, Godzilla und Her waren echt super. Godzilla, Anna?
Hat's ordentlich geknallt, auch mit den Monstern. Ich fand die Story halt so, da war mir einfach, der hatte eine Story, aber der hatte irgendwie so 5 Charaktere, die sich immer wieder in so kleinen Handlungssträngen durch den Film zogen. Und am Ende gab's dann halt diese Riesenschlacht und der hatte halt einfach, das war so zerfasert alles. Die Effekte, die waren schon geil, irgendwie so mit den ganzen Riesenechsen und Godzilla, wie der einfach alles platt macht, das hatte schon was. Aber einfach irgendwie diese ganzen Drehbuchautoren der großen Blockbuster in diesem Sommer, ich glaube, die sind geschlossen auf Klassenfahrt gefahren letztes Jahr, als die Filme alle gedreht worden sind und haben einfach mal ein Jahr blau gemacht, weil diese Drehbücher in diesem Jahr, die haben ganz oft weder Hand noch Fuß.
Ich nehme an, du spielst auf Transformers an?
Wie kommst du auf diese Idee?
Ich kann mich an deine Kritik erinnern, hier auf Fritz, wo du gesagt hast, Story von Transformers ist gleich null.
Fast schon ins Negative gekehrt. Also je länger ich über Transformers nachdenke von Michael Bay, desto schlimmer wird dieser Film eigentlich. Es knallt halt.
Aber was, also ich meine, das erwartet man doch auch bei so einem Film.
Natürlich habe ich da jetzt keine großen philosophischen Gedanken erwartet. Und das schönste Bild in Transformers war für mich eigentlich, als Optimus Prime auf diesem Dinobot aus den chinesischen Bergen geritten kam. Übrigens ein Bild, was auch in Planet der Affen wieder aufgegriffen wird, als ein Affe auf einem Pferd aus den Bergen um San Francisco geritten kommt. Also dieses heroische Bild. Aber bei Transformers, das hat einfach am Ende nur noch wehgetan. Ich war, glaube ich, überfordert von diesen ganzen Geknalle. Also vor allem, wenn man das irgendwie im IMAX guckt und in 3D. Ich habe mich nur noch weggeduckt vor herumfliegenden
Autoteilen.
Ja.
Ich gucke mir den morgen im IMAX an, tatsächlich.
Da wünsche ich viel Spaß. Nimm dir irgendwie ein Schild mit, damit du diese ganzen Dinge abwehren kannst, die dir wirklich 2 Stunden lang, also es ist ein 2-stündiger Showdown. Und da fliegt dir alles um die Ohren. Und er ist so schnell geschnitten. Du hast teilweise überhaupt nicht die Chance, irgendwie dieses Bild zu erkennen. oder irgendwas zu erkennen in diesem Film, weil das alles so unscharf ist und so schnell geschnitten, dass du nur noch denkst, ah, oh, neues Bild, neue Einstellung. Und am Ende, also ich hatte Kopfschmerzen, als ich da rauskam.
Das sagte man ja auch über die Hobbit-Filme, weil die halt so super scharf waren und dann noch in 3D, dass das irgendwie alles so ein bisschen verschwimmt vor dem Auge.
Ja, aber bei den Hobbits lag das ja auch ein bisschen an diesen 48 Bildern die Sekunde. Genau. Also das ist ja einfach, dass Peter Jackson da einfach in doppelter Geschwindigkeit gedreht hat und in doppelter Geschwindigkeit uns das Ganze gezeigt hat und wir deswegen so viel Informationen bekommen oder das Auge so viel Informationen verarbeiten muss, dass wir auch so da saßen und Gandalfs Nasenhaare zählen konnten.
Das wollten wir doch schon immer. Welche Filme muss man gesehen haben? Darum geht's in diesem High Noon unter 0331 70 97 110. Lukas hat auf dem Fritz-Profil auf Facebook geschrieben, dass er noch andere Filme gesehen hat, und zwar Her.
Scarlett Johansson, zumindest im Ohr, in der Originalversion Joaquin Phoenix, der sich in sie in eine moderne Variation von Siri verliebt, also quasi in sein Mobiltelefon und die Frau am anderen Ende der Leitung, die da mit ihm spricht, und ja, die beiden eigentlich ja eine wunderschöne Liebesgeschichte haben von Spike Jones. Für mich auch einer der schönsten Filme des Jahres, wenn der Schnäuzer von Joaquin Phoenix nicht wäre.
Der kann auch wirklich ein bisschen hässlich aussehen, der Typ.
Der hat so in so ein paar Filmen mitgespielt, wo ich den überhaupt nicht mag. Irgendwie The Master zum Beispiel. Oder er klar groß geworden mit Walk the Line. Aber ich, wenn man sich irgendwie dieses Foto mal an, das Plakat mal anguckt, ist er ja quasi der Hipster aus in 20 Jahren. Oder 15 Jahren, weil der Film spielt, glaube ich, 2030. Also auch so schön mit Holzfällerhemd, dieser Schnäuzer. Und dann, glaube ich, weswegen Jungs den Film, glaube ich, auch so geil finden und die ganze Zeit irgendwie Scarlett Johansson, die dir irgendwas ins Ohr säuselt. Und auf allein diese Vorstellung, wenn dein Handy mit dir redet und es ist Scarlett Johansson am anderen Ende. Das ist.
Da gab es auch eine Big Bang Theory-Folge, wo sich Raj in Siri verliebt und das quasi ja die einzige Frau ist, mit der er reden kann, weil er sonst mit Frauen nicht reden kann.
Aber da hat er ja quasi immer nur, also da hat der Siri als Siri geantwortet und in Her hat das Computer-Generated System tatsächlich auch ein Bewusstsein und kann richtig reagieren. Und die haben richtig, also philosophische Gespräche etc., also die können sich da richtig austoben und es ist einfach nicht nur wie ist das Wetter? Draußen scheint die Sonne. Oh, ich bin verliebt in dich.
0331 70 97 110 ist die Nummer in diesem Film. Hi nun. Und es hat jemand angerufen, und zwar der Ferdinand. Hallo. Ferdinand.
Hallo.
Hi.
Ja. Hallo.
Na, worüber möchtest du reden? Was ist cool?
Ja, Transformers. Das ist ein klasse Film. Also ich habe den jetzt nicht gesehen, aber er ist saustark und deswegen... Wie der jetzt hier so runtergemacht wird, das kann ich nicht nachvollziehen.
Aber wie kannst du ihn gut finden, wenn du ihn nicht gesehen hast?
Naja, also ich hab ihn jetzt nicht gesehen, aber er ist einfach wahnsinnig klasse. Also das ist ein super Film. Und deswegen, Leute, guckt ihn euch einfach nicht an. Er ist wirklich wahnsinnig gut.
Hä?
Aber wie sollen wir ihn nicht angucken, wenn er so gut ist?
Also guckt ihn euch an, aber...
Ach so.
Es ist einfach ein super Film und deswegen Transformers, klasse. Einfach mal anmachen.
Hast du denn die drei Teile davor gesehen, Ferdinand?
Nee, es gab noch drei davor.
Ja, das geil. Gab es. Mit Shia LaBeouf und Megan Fox, beziehungsweise im dritten Teil dann Rosie Huntington-Whiteley, weil Megan Fox und Michael Bay sich dann nicht mehr mochten. Und jetzt ist ja mit Mark Wahlberg.
Ich dachte, es geht um die Bücher Transformers. Die habe ich nämlich nicht gelesen.
Ferdinand?
Ja?
Du machst mir Angst.
Ja, ein bisschen.
Bist du Optimus Prime vielleicht und verwandelst dich gleich? Oder Megatron?
Ach, Optimus Prime? Ich dachte, es geht um den Hobbit.
Ach so, Ferdinand. Du willst uns einfach nur so ein bisschen durcheinander bringen und ein bisschen...
Nein, ich
vereiern
ja
hier.
Gerne Filme.
Ja.
Gerne.
Na, welchen hast du denn gesehen? Wollen wir mal ernsthaft reden, oder?
Ja, lass uns mal ernsthaft reden. Also gesehen habe ich gestern Cloud Atlas in der ARD.
Ja,
der kam ganz schön spät, ne?
Der kam spät und der hat dann auf einmal 3 Stunden gedauert. Das fand ich ein bisschen, da hätte man vorher warnen müssen. Also da noch
war
mal
der nicht sogar noch länger?
Naja, drei Stunden kommt, glaube ich, hin.
Ja, und auch ein sehr skurriler Film, muss ich ehrlich sagen. Der ist aber schon aus 2012, das ist nicht mehr so aktuell.
Ja.
Das macht nichts. Hat er dir denn gefallen?
Es ging. Also ich habe ihn nicht ganz verstanden mit diesen ganzen philosophischen Teilen zwischendurch, die ganzen Geschichten, die durcheinander gehen. Tom Hanks in 7 verschiedenen Rollen, man konnte sich überhaupt nicht mehr orientieren. Ja, naja.
Ich glaube, verstanden hat den Film damals keiner, außer Tom Tykwer und die Wachowski-Geschwister, die den Film gemacht haben.
Ach so, na gut.
Aber Ferdinand, wirklich, also da bist du echt nicht allein. Also ich habe den auch nicht so richtig verstanden, muss ich sagen. Und vor allen Dingen, was mich die ganze Zeit abgelenkt hat bei Cloud Atlas, war, dass ich immer überlegt habe, okay, ist das jetzt Tom Hanks, ist nur geschminkt und so? Und ist das jetzt Halle Berry? Weil die spielt ja da auch einen Mann in der einen Episode.
Die spielen ja immer alle unterschiedliche Sachen und Tom Hanks spielt ja mal einen Farbigen, mal eine Frau, mal spielt er irgendwie, erkennt man ihn ganz gut und dann ist er ja auch irgendwann nochmal so ein Ureinwohner irgendwo in der Zukunft auf irgendeiner Insel und spricht die ganze Zeit eine Fantasiesprache.
Und dann hatte man immer noch Angst, dass irgendwie so Dieter Bohlen mal zwischendurch auftaucht oder so und mal hier We Can Win the Race singt oder so.
Warum ausgerechnet Dieter Bohlen?
Ja, weil der da irgendwie gut reingepasst hätte, finde ich.
Also spielen tatsächlich ein paar Deutsche mit, weil es eine deutsche Koproduktion war, der teuerste deutsche Film.
Ja, der Tatortkommissar, der mit Thomas
Walter aus dem Frauenknast taucht auch auf in einer Szene.
Leipzig war da vertreten in Cloud Atlas. Ja, sehr geil. Ja, schön mal mit euch über Filme zu plaudern. Ich gucke ja generell nicht so viel Film.
Du wartest dann, bis dann sowas wie Cloud Atlas zum Beispiel im Fernsehen läuft.
Genau, ja. Und ja, ich meine, im Internet gucken Filme illegal, das ist ja auch nicht mehr so ohne, ne? Wenn man da mal erwischt wird, also da muss man dann Strafe zahlen, ne?
Aber das macht ja auch.
Leute, kauft euch lieber die DVDs, unterstützt die Industrie, ne? Die Filmindustrie.
Aber sowas wie Transformers im Internet gucken macht ja auch überhaupt keinen Spaß.
Also
jeden Film im Internet zu gucken macht keinen Spaß, weil es einfach viel zu klein ist.
Ja, ich setze dann immer die 3D-Brille auf vor meinem PC und denke so, es funktioniert nicht.
Ach, Ferdinand, es ist schön, dass du einen Clown gefrühstückt hast heute Morgen.
Ja, aber Transformers, Leute, ab in die Filmhäuser. Saustark, ich habe ihn nicht gesehen, aber guckt ihn euch an. Es ist wirklich der Wahnsinn.
Ferdinand, danke dir sehr für deinen Anruf.
Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag.
Ebenso.
Tschüss.
Ciao. Ja, Ferdinand war gut drauf.
Ein bisschen, ne?
Ja, warum auch nicht? Heute kommt ja auch Planet der Affen raus.
Planet der Affen, warte mal kurz. Ich habe da mal was vorbereitet.
Ja.
Affen wollen keinen Krieg.
Damit kann man den Film ungefähr zusammenfassen. Affen wollen keinen Krieg, müssen aber trotzdem, weil die Menschen es mal wieder nicht auf die Reihe kriegen, sich den geistig hochentwickelten Affen fair gegenüber zu verhalten. Und am Ende hauen sie sich dann gegenseitig die Köpfe ein.
Wir hatten ja letzte Woche, diese Preview im Spreepark zum Planet der Affen-Film. Das heißt, einige von euch haben ihn schon gesehen. Der Rest kann ihn eben ab heute gucken. Im neuen Teil spielt James Franco ja nicht mit.
Er spielt ganz kurz mit. Es gibt so eine Szene, wo Caesar, der Oberaffe, der von Andy Serkis ja über das Performance-Capture-Technologie-Verfahren gespielt wird, nochmal in guter alter Erinnerung schwelgt und nochmal daran zurückdenkt, wie er überhaupt so intelligent geworden ist. Also durch diese Versuche, die man im Teil gemacht hat mit James Franco. Und er hat irgendwie ein Bild in der Hand. Und es gibt so eine kleine Videosequenz, in der James Franco mitspielt. Beziehungsweise es ist altes Material. Also er hat da jetzt nicht mal nochmal extra neu gedreht. Und ich bin echt kurz irgendwie so zusammengezuckt, weil ich so froh war, dass er nicht dabei war. Eigentlich.
Aber James Franco macht doch einen super Job. Was hast du denn gegen ihn?
James Franco ist eine der unangenehmsten Personen, die ich kenne, ist übertrieben, aber die ich jemals gesprochen habe. Der macht ja mittlerweile alles. Der ist ja nicht nur Schauspieler, der ist auch Regisseur und macht ziemlich schlechte Filme. Er schreibt Bücher, Kurzgeschichten, die dann wiederum von Cousinen von berühmten Regisseurinnen verfilmt werden. Also die Cousine von Sofia Coppola hat jetzt einen Kurzgeschichtenband von James Franco verfilmt, Palo Alto. Er ist Professor in New York an der Uni, hat er auch seinen Doktor gemacht. Und dann, ich habe den letztes Jahr interviewt zum Zauberer von Oz, da war er irgendwie in Berlin. Ja. Und er ist natürlich auch noch bildender Künstler und hat Ausstellungen. Und hat die ganze Zeit, also er hat irgendwelche Drogen genommen, der hat die ganze Zeit so mit geschlossenen Augen, Kopf nach unten, Arme verschränkt, auf dem Tisch gesessen, immer nur irgendwas in sich hineingemurmelt. Und hat dann die ganze Zeit aber auch nur gesagt, er hätte 2 Studenten dabei, die eine Langzeitdokumentation über ihn machen. Und sie würden ihn filmen, wie er Interviews gibt, weil es gibt ja nichts Spannenderes, als James Franco dabei zuzugucken, wie er Interviews gibt. Und ich dachte mir auch, es kann auch nichts Langweiligeres geben als eine Langzeitdokumentation über James Franco. Also der findet sich selber ein bisschen zu toll.
Ja, aber ich meine, und du kennst ihn jetzt persönlich, Kerl, sagen wir mal. Aber wir Normalsterblichen haben ihn ja nun nicht in einem Interview gehabt. Und man muss schon sagen, also ich fand ihn in Planet der Affen, fand ich ihn super. Und in Zauberer von Oz hier fand ich ihn auch total toll.
Ich fand Zauberer von Oz an sich nicht so toll, aber James Franco hat tatsächlich auch in einem meiner Lieblingsfilme mitgespielt, 127 Stunden von Danny Boyle, wo er Begebenheit, wo er in einer Felsspalte eingeklemmt ist und irgendwann bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich seinen eigenen Unterarm mit dem Taschenmesser abzuschneiden. Das fand ich schon schauspielerisch auch eine krasse Leistung, aber der Typ geht mir einfach irgendwie auf den Sack.
Ich glaube, das, was du mit James Franco hast, habe ich mit Jared Leto. Gut, 0331 70 97 110 ist diese Nummer in den Film High Noon. Und hey, Anna hat angerufen.
Hi.
Hallo.
ich war letztens in Nebraska, letzte Woche. Und ich muss sagen, das fand ich wirklich super.
Da bin ich raus.
Das ist der Film von Alexander Payne, ne? Der auch dieser schwarz-weiße Roadtrip mit Bruce Dern und seinem Sohn. Erzähl noch mal kurz die Geschichte.
Ja.
Also letztendlich ist es halt, also es geht halt um den Vater und den Sohn und der Vater hat so ein bisschen Demenz und er denkt halt, dass, also er kriegt so einen Spam-Brief letztendlich und da wird gesagt, dass er $1 Million gewonnen hat. Und er glaubt da wirklich fest dran und lässt sich auch von niemandem sagen, dass das nicht so ist. Und es heißt halt, wenn er nach Nebraska kommt und sich das Geld abholt, dann bekommt er das. Und er läuft halt dann immer los und die Mutter dreht schon irgendwie völlig durch, weil er immer wieder loszieht und dann am Highway langläuft und so. Und dann sagt der Sohn sich so, okay, was soll's, ich fahre mit ihm dahin, dann sieht er, dass das nicht wirklich ist. Und dann hat sich das erledigt. Nimmt sich also frei von seiner Arbeit, macht mit seinem Vater diese Reise und dann sind halt, also sie machen dann halt Stopp in seinem alten, in seiner alten Heimatstadt und treffen halt viele alte Leute wieder und er lernt halt mehr über seinen Vater so kennen. Ja, also es ist halt eigentlich so ein bisschen so eine Vater-Sohn-Geschichte und er lernt halt auch die Hintergründe, warum das seinem Vater eigentlich also so wichtig ist, das zu machen, weil es halt irgendwie was ist, was ihn besonders machen würde und was ihm halt auch Anerkennung in dieser alten Stadt voller alter Leute bringen würde, die halt ihn abtun als so ein bisschen bekloppt.
Was hat dich jetzt so fasziniert an dem Film?
Also am Anfang dachte ich, okay, ja cool, Open-Air-Kino und habe gar nicht so richtig geguckt, was jetzt läuft. Und dann hat es angefangen schwarz-weiß und ich dachte so, hä? Schwarz-weiß?
Gehört das zum Open-Air-Kino dazu?
und dann hat er aber wirklich, also der rollt halt relativ langsam diese Geschichte auf, aber am Ende war man halt wirklich total gepackt. Und weil halt auch so Nahaufnahmen von den Gesichtern immer kamen, war es halt so, als würdest du wirklich jedes Gefühl selbst miterleben. Und irgendwann hat dir der Vater so leid und du hast ihm so gewünscht, dass es irgendwie ein gutes Ende gibt. Und war es halt auch irgendwie, immer wenn dann der Sohn dachte, okay, er hört doch auf, dann war man so, oh Gott, nein, bitte zieh das mit ihm durch. Und dann, als er halt in diesem Büro steht und die ihm halt sagen, dass es halt, also dass er nicht der Gewinner von dieser $1 Million ist, und der Vater das halt so mitkriegt, dass diese ganze Reise letztendlich umsonst war, da war das echt so ein bisschen herzbrechend, muss ich sagen. Mhm. Und ich finde aber eine ganz gute Lösung, wie er trotzdem halt cool aus dieser Sache rauskommt. Also am Ende hat man sich wirklich gut gefühlt nach dem Film und war halt wirklich froh, dass man den gesehen hat einfach, weil es so eine Bereicherung für einen selbst war.
Oh.
War auch für einen Oscar nominiert, der Film. Hat leider nichts gekriegt, weil einfach die Konkurrenz in diesem Jahr so stark war.
Ja.
Ich fand es auch einfach, also uns war ja eigentlich relativ schnell klar, dass es mit dieser $1 Million natürlich nicht funktionieren kann. Aber ich fand es einfach so rührend, wie Vater und Sohn sich auf dieser Reise angenähert haben.
Genau.
Und auch die Mutter von ihm, also beziehungsweise die Ehefrau von dem alten Mann, die
genau,
die hat irgendwie noch auf diesem Roadtrip, die ist da irgendwie ein Stück mitgekommen und hat irgendwie ihren alten Lover aus Jugendtagen auf dem Friedhof besucht und da steht dann halt echt irgendwie diese alte Frau im Faltenrock, zieht den Rock hoch und den Schlüpper runter und sagt irgendwie zu ihrem Mann hier, damit du nochmal eine Frau von unten rum siehst und stellt sich über dieses Grab. Und der Film, der hatte echt was.
Der hatte halt so eine ganz besondere Komik in so Momenten. Zum Beispiel diese Grabszene, da haben wir da auch alle, also es war einfach Die ganze Zeit war es so ein bisschen bedrückend eigentlich. Und dann kommt sowas und alle haben einfach nur so dermaßen gelacht. Sie hat irgendwie gesagt so, hier siehst du, was du verpasst hast oder so.
Oder sowas, ja. Also irgendwie war das echt so ein Moment für die Ewigkeit.
Total super einfach.
Das hörte man ja, also so, ich habe den Film jetzt nicht gesehen, aber das hört man ja auch von Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Diese Mischung aus Heulen und Lachen und dann wieder Weinen und dann wieder ja. Was Lustiges und so. Hast du den auch gesehen, Anna?
Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich habe das Buch sofort gelesen, als es rauskam, weil John Green einer meiner Lieblingsautoren ist. Und der macht es halt in seinen Büchern immer, der hat so eine ganz besondere Spannung und eigentlich bist du die ganze Zeit am Flennen und am Lachen. Also, ich habe jetzt 3 Bücher von ihm gelesen und ich muss sagen, wirklich, einerseits ist es halt immer so gut geschrieben und du bist so bei den Figuren dabei und lachst einfach, wenn denen gute Sachen passieren, aber andererseits bist du einfach auch permanent am Flennen. Also gerade bei dem Buch habe ich einfach so oft geheult.
Die anderen Bücher, die werden jetzt auch verfilmt. Also zumindest eins kommt noch. Und das ich habe vergessen, welches. Ich glaube, dieses
Looking for Alaska.
Looking for Alaska, genau. Das wird jetzt, glaube ich, von einer ganz tollen jungen Regisseurin verfilmt. Sarah Polley heißt die.
Das ist längst überfällig, denke ich.
Und
also das wird bestimmt super.
Es ist, ja, ich war auch überrascht irgendwie, dass Das Schicksal ist ein mieser Verräter wirklich das erste Buch von ihm ist, weil die sind ja, teilweise schon liegen schon ein bisschen länger im Regal.
Genau, also dieses Looking for Alaska habe ich damals mit 14 gelesen, glaube ich. Also es muss ja dann wirklich auch schon 6 Jahre alt sein oder so.
Also, ich notiere mir Bücher von John Green lesen.
Kann ich dir ausleihen, habe ich alle zu Hause.
Sehr gut. Ansonsten, Anna, haben wir uns notiert, Nebraska. Fandst du super. Okay. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt übrigens für alle, die jetzt so dachten, ja, die Story klingt ganz cool und Freilichtkino ist auch cool. Am 18. August, das ist ein Montag, da läuft Nebraska im Original mit Untertiteln im Freiluftkino Cassiopeia.
Na, das klingt doch gut.
Gehen wir hin, oder?
Da gehen wir hin. Anna, danke dir sehr für deinen Anruf.
Na klar, gerne.
Ciao.
Schönen Tag euch noch.
Tschüss.
Ciao.
0331 70 97 110. Wir haben Filmhai nun, denn heute ist Donnerstag, Kinotag. Die Freiluftkinos haben offen. Das finde ich ist eins irgendwie der schönsten Erlebnisse, die man so mit Kino haben kann. Einfach sich draußen hinsetzen, wenn es nicht gerade regnet. Ansonsten ist natürlich 3D und IMAX sowieso immer cool.
Aber Freilichtkino geht doch auch mit Regenschirm, oder?
Ja, wie geil ist das denn? Dann sitzt du da mit dem Regenschirm.
Ist doch schön.
Und nimmst den anderen hinter dir vor allen Dingen noch die Sicht.
Nee, ich glaube, es geht trotzdem. Ich habe jahrelang im Freilichtkino gearbeitet und jeden Abend 350 Plastikstühle abgewischt. Und immer wenn ich fertig war, hat es angefangen zu regnen. Es waren wunderschöne Sommer, die ich hatte. Und da, also du kannst ja auch irgendwie eine Mülltüte überziehen oder sowas. Und das ist doch, wenn du dann halt noch irgendwie einen Film guckst, in dem Wasser eine zentrale Rolle spielt zum Beispiel. Oder welchen Film ich, glaube ich, unglaublich gerne im Freilichtkino gucken würde, auch wenn er dann nicht mehr in 3D ist, sondern einfach, ich stelle mir das vor, ich gucke auf die Leinwand, sehe links und rechts neben der Leinwand ein paar Sterne und gucke dann Gravity. Wie geil muss das bitte sein?
Ja, das muss ziemlich cool sein.
Also dieser Film, in dem Sandra Bullock und George Clooney aneinander gekettet durch den Weltraum driften.
Ja. 0331 70 97 110. Wir reden gleich weiter mit Alex, mit Hagen und mit René. Vorher machen wir das hier.
Fritz.
Heim.
Die Sprechstunde.
Affen wollen keinen Krieg. Darum geht's so in etwa in Planet der Affen, der heute rauskommt. Und wir dachten uns, lasst uns doch einfach mal über Filme reden. Was habt ihr so gesehen in den letzten Wochen, Monaten? Worauf freut ihr euch vielleicht auch? Da werden Anna und ich versuchen, da auch noch irgendwie Tipps zu geben, was so kommen wird, worüber wir uns sehr freuen. Und dann hoffen wir auch natürlich mit euch fleißig weiterzureden unter 0331 70 97 110. Hui, Alex im Auto, hallo.
Hi, hi.
Hallo.
Könnt ihr mich verstehen?
Ja.
Es klingt, als hättest du so ein bisschen so einen Special-Effekt drauf. Nicht in 3D, aber irgendwo so ein Soundeffekt.
Ja, super.
Apropos Special-Effects, genau. Du hast auch ein paar Filme mit Special-Effects gesehen, ne?
Ja, genau. Ich wollte noch meinen Senf dazugeben zu Godzilla. Also das war für mich der absolut größte Reinfall, den ich jemals sehen musste.
Dann hast du Transformers noch nicht gesehen.
Doch, ich bin viel Kinogänger. Ich gucke mir so gut wie fast jeden Film an. Und also auf jeden Fall, Godzilla war richtig doll daneben. Also nach einer Stunde habe ich mir gedacht, okay, kommt das Vieh auch nochmal irgendwann vor? War ein bisschen komisch, weil der hat ungefähr einen Auftritt von 5 Minuten, als er dann gegen diese Riesenkakerlaken auch noch dann kämpft. Das ist echt absoluter Witz. Finde ich gar nicht.
Aber ich fand es großartig, wie der eingeführt wurde, dass du eigentlich immer nur ein Stück von ihm gesehen hast. Also die Kamera macht so einen Riesenschwenk nach oben und du guckst irgendwie nur bis in seine Kniekehle, weil dieses Riesending so groß ist.
Und ja, das hast du ja im ersten Teil, also im Original hast du ja eigentlich auch gehabt. Nur bei dem war jetzt, dass diese japanischen Regisseure halt auf diese Menschlichkeit zurückgreifen und dieser Klumpfuß da eben war. Wo du gesehen hast, dass der diese Autos platt gefeten hat, dann sah das aus wie ein Baumstamm, der da runterkam und nicht irgendwie wie dieser riesige Zeh, was man so aus dem Original kennt.
Wenn du Original sagst, reden wir dann von der Version mit Matthew Broderick oder reden wir von den ganz alten japanischen Filmen?
Von dem Genre nur, also der auf jeden Fall.
Ja, aber das ist ja auch, also das Original ist ja, glaube ich, irgendwie von 54.
Ja, okay.
Aber das ist ja, also da war ja, da steckte ja noch jemand in einem Godzilla-Kostüm gefühlt. Genau. Beziehungsweise das war dann ja, das war dann wirklich alles Pappmaché.
Genau.
Hier ist, glaube ich, gar nichts kaputt gegangen, weil es alles am Computer zerstört wurde.
Naja, das sah jetzt ungefähr aber genauso aus wie damals diese originalen
Alex, wo bist du? Nein,
Funkloch. Ich glaube, er ist von Godzilla zertreten worden.
Das kann natürlich sein. Geil wäre jetzt natürlich noch der Sound von Godzilla dazu, aber ja, nee, Alex ist weg, tote Leitung. Alex, vielleicht kannst du gleich nochmal anrufen, wenn Godzilla dich freigelassen hat. Bis gleich. Alex wollte nämlich auch noch über Edge of Tomorrow reden.
Das machen wir noch. Er ruft bestimmt zurück. Er rettet sich jetzt super heldenhaft unter Godzilla raus.
Unter Godzilla raus, duckt sich weg. So, wir haben ja gerade schon angesprochen, ist Alex wieder da, Maria? Er ist wieder da. Hey, Alex!
Da. Ah, war es Godzilla oder war es ein Funkloch?
Ja. Ach, der Verkehr strengt mich hier an.
Was? Der Verkehr strengt Alex an? Okay.
Ja, ohne Scheiß, ja, wirklich.
Ja, heute ist schlimm, ne?
Ja, na wirklich. Aber gut, ja. Na gut, also wie gesagt, von Godzilla war ich jetzt nicht so beeindruckt, als er dann nur noch anfängt, dieses blaue Feuer zu spucken und oh.
Ey wirklich, Mann, aber das sind halt geile Skills, die Godzilla hatte.
Ja,
aber geil fand ich auch, dass der Film ja im Prinzip auch damit anfing, dass man erstmal den Gegner, also das andere böse Monster quasi vorgestellt hat, lang und breit.
Ah, was ist denn das? Ey, irgendeine Riesenschabe, die Elektroschocks austeilt oder elektromagnetische Impulse und damit irgendwelche Kraftfelder Alarm legt?
Und Radioaktivität frisst.
Ja, genau.
Ich habe auch beschlossen, nach dem Film jeden Morgen irgendwie einen atomaren Sprengkopf zu frühstücken.
Ja, auf jeden Fall, das ist eine super Idee.
Ja.
Ach, nee.
Okay,
aber
dann.
Gut, auf jeden Fall genug über den Film ausgelassen, sprechen wir mal über Judith.
Edge of Tomorrow?
Richtig, davon war ich richtig überrascht. Das hätte ich gar nicht gedacht. Eigentlich mag ich so Tom Cruise nicht extrem.
Willkommen im Club.
Aber der Film war mega geil. Der war richtig geil gemacht. Das ist ja ein absoluter Actionfilm und zwischendurch immer ein paar lustige Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt.
Selbstverständlich. Also ich zumindest ja. Okay.
Ich nicht, weil ich muss sagen, ich boykottiere Tom Cruise. Es geht nicht, diese Scientology-Geschichte, ich kann da einfach kein Geld für bezahlen.
Also ich hab's zum Filmstart schon gemacht, gesagt, das Gute an Edge of Tomorrow ist, Tom Cruise spielt mit und er stört nicht.
Ah ja.
Das ist tatsächlich so, also es ist klar, es ist ein Tom Cruise-Film, aber der ist von der Geschichte, also auch ausnahmsweise mal ein Film, den ich von der Geschichte überzeugend fand. Es ist, wo er ist irgendwie so ein Soldat, soll eigentlich nur andere Soldaten anwerben und wird auf einmal selber an die Front geschickt und erlebt, weil er von so einem Alien-Kraken-Ding gebissen wird. Es ist so ein bisschen wie bei Und täglich grüßt das Murmeltier, er erlebt immer alles nochmal, er stirbt. Kommt zurück an den Ausgangspunkt und muss weiterkämpfen. Also einfach immer versuchen, so Next Level zu überstehen. Bisschen wie bei so einem Computerspiel aufgebaut. Und ist in dieser riesengroßen Zeitschleife gefangen und muss halt immer seine Skills verbessern, dass er am Ende gegen den Endgegner überleben kann. Emily Blunt hat er noch an seiner Seite, die das erste Mal im Actionfilm mitspielt, überhaupt, also mehr oder weniger, und die mich auch total überzeugt hat, obwohl die so riesengroße, also die haben so Uniformen an, was eigentlich, also sind nicht wirklich Uniformen, sondern fast schon,
so Panzer, ne?
So Panzer, so Exoskelette, ja. Die riesengroßen.
Die eigentlich richtig gut, wo er am Anfang überhaupt keinen Plan hat und dann fragt er erstmal, wo man nachladen kann und danach ist er dann eigentlich schon gut am Abgehen. Aber, naja, das hat einfach richtig gut gemacht, wie schon gesagt. Also am Anfang ist halt da so ein General, der halt eigentlich nur da irgendwie Prospekte verteilt und dann, weil er versucht, diesen Oberleutnant da ans Bein zu pinkeln, wird er halt selber da an die Front geschickt.
Mhm.
Und, ja, das hat echt cool gemacht, weil immer und immer und immer und immer wieder und auch ein bisschen tiefergreifende Story dann noch natürlich so, dann ist, wenn was danach halt rauskommt, wo er dann doch irgendwie Gefühle für sie hat, und denkst du, nein, er stirbt dann jetzt doch letztendlich und dann wird doch alles gut oder was passiert jetzt? Eigentlich ist total geil gemacht.
Also ihr sagt beide, muss ich mir doch angucken?
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Der ist ein absoluter Pflichttermin.
Es tut mir leid, Celine.
Dieser Cruise, ey. Naja, okay, gut, dann gucke ich mir den an.
Stell dir einfach jemand anderen vor, der das ist.
Ja, das ist schwer mit der großen Nase.
Hat der eine große Nase?
Der hat eine große Nase.
Ach, bitte.
Der ist extrem klein.
Ihr merkt, ich mag
den
einfach nicht.
Im Verhältnis vielleicht zu seiner Nase.
Der kann einfach nicht machen.
Ja, stimmt aber wirklich. Ja, doch ein bisschen.
Alex, dann überlebe in diesem Verkehr.
Ja, ich werde versuchen.
Und lass dich nicht von Godzilla fressen.
Niemals.
Mach's gut, danke für deinen Anruf.
Spaß im Kino.
Ciao.
Ciao. 0331 70 97 110. Wir reden über Filme in diesem High Noon. Ist ja schließlich Kinotag und Freiluftkinosaison ist auch. So, gerade eben haben wir schon so ein bisschen, wie wir sagen, angeteased auf Filme, die noch kommen. Und da hat der Hagen auch was. Hi.
gut, gehen wir in die Zukunft. Obwohl es eigentlich, die Herr der Ringe-Filme fand ich eigentlich sehr gut. Auf den Hobbit hatte ich mich damals auch sehr gefreut und obwohl mich der erste Teil sehr enttäuscht hat, verfolge ich die Filme jetzt weiter und freue mich einfach auf den dritten, einfach um so einen Abschluss zu bekommen und von diesem grandiosen Blockbuster-Werk. So, aber das ist jetzt, es ist nicht mehr das gleiche Gefühl, wie es bei Beginn der Herr der Ringe-Filme war, fand ich. Aber es ist wahrscheinlich noch der größte Film, auf den ich mich dieses Jahr freue.
Es ist, glaube ich, auch der größte Film, der noch rauskommt in diesem Jahr.
Ja, so gut. Ich hab gerade nicht so viel Überblick diesbezüglich, weil wir haben dieses Jahr oder letztes Jahr schon einen kleinen Sohn bekommen und da die letzten Jahre habe ich es echt geschafft, immer so einmal in der Woche oder zweimal in der Woche ins Kino zu gehen und war voll up to date, habe echt Programmkino und normale Filme mitgenommen. Aber in diesem Jahr hat mich meine Frau überholt, die ist bei uns in Dresden, gibt so eine Einrichtung, die nennt sich Schnullerkino und da kann man halt vormittags ins Kino gehen mit Kindern und kann dann ganz toll auch die Programmkinofilme gucken und so hat sie es geschafft, echt alle Oscarfilme zu gucken, während ich nur so ein, zwei ausgewählte Stücke sehen durfte.
Ah, das ist und, ja süß.
Ja, das ist echt eine super Einrichtung. Kann ich nur empfehlen. Ich denke, in Berlin gibt es bestimmt sowas auch oder in Potsdam. Aber in Dresden sind wir da ganz vorne.
Kennst du sowas, Anna?
Ich kenne sowas. Ich war aufgrund meiner Kinderlosigkeit selber noch nie drin, weiß es aber. Also das ist tatsächlich einfach mit Kinderwagen und es ist nicht ganz dunkel im Kino.
Genau.
Und
genau.
Die sind natürlich nicht so laut, damit die Kinder, dass Babys keinen Schreck kriegen und es sagt natürlich keiner was, wenn zwei Reihen hinter dir irgendwie ein Baby schreit.
Ja, also ich meine, ein bisschen doof, vorrangig wirklich Mütter mit Kindern und je nachdem, welcher Film kommt, wir waren letzte Woche zu Monsieur Claude und seine Töchter, auch ein ganz toller Film. Also eine schöne, leichte Sommerkomödie, könnte man sagen, mit einem schwerwiegenden Thema. Da war das Kino voll. Gestern waren wir zu Geliebte Schwestern, das ist so eine deutsche Verfilmung über Friedrich Schiller mit seiner Ménage à Trois, die er damals hatte mit zwei Schwestern. Da habe ich dann nicht so viel mitbekommen, weil ich ständig mit dem Kind rein und raus fahren musste.
Das Kind mag also keine klassische Literatur.
Ach, naja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das war auch schwerwiegender Stoff. So. Ich hatte das Gefühl, immer wenn ich reingekommen bin, hatten die gerade wieder irgendwie eine Bettszene. Und, aber naja, gut.
Erstmal dem Kind die Augen zuhalten.
Ja, wir könnten noch über Herr der Ringe reden, beziehungsweise über Hobbit. Aber ich wollte noch anmerken, wir hatten jetzt die Blockbuster-Filme, habt ihr ja schon durchleuchtet. Von Godzilla war ich auch enttäuscht, aber nicht, weil er wegen der Geschichte, die hängt sich ja eigentlich, fand ich, ziemlich gut am japanischen Original auf.
Mhm.
Das hat mir eigentlich gut gefallen. Was mir nicht gefallen hat, war die Motivation von diesem Protagonisten.
Ich meine, von welchem?
Von dem Soldaten, der da ständig quasi dem Monster hinterherreist oder wo der immer wieder auf dieses Monster stößt. Also er reist um die Welt und ständig ist Godzilla schon vor ihm da.
Dieser junge Soldat, Aaron
Soldat,
Tyler Johnson heißt
der. Das fand ich so unglaubwürdig. Ich meine, der kam aus dem Kriegseinsatz, dann sieht er das erste Mal seinen Sohn in der Nacht und der Sohn fragt ihn auch noch, ich konnte das jetzt gut nachvollziehen natürlich, der Sohn fragt ihn auch noch, Papa, bist du morgen auch noch da? Und er sagt, ja, natürlich bin ich da. Und in der gleichen Nacht,
und weg ist er.
Ich muss nach Japan fliegen, ich bin weg. So, das, ich hätte die Welt untergehen lassen, ja. Ich hätte nicht meinen Sohn verlassen und ich dachte, mindestens in dem Moment hätte ich dann wieder versucht, sofort wieder zurück zur Familie und scheiß drauf auf das Monster hier die halbe Welt zerstört.
Na gut, ja, aber er hat das ja probiert, ne? Also eigentlich ja, war ja sein Weg
und dann kam
zurück nach Hause.
Bombe. Ach nee, jetzt müssen wir die Atombombe dahin bringen. Ja, okay, ich melde mich freiwillig. Ja,
so er ist amerikanischer Kinoheld. Die sterben immer für die gute Sache.
Ja, das ist, da, damit war, also da, darüber habe ich mich aufgeregt. Über die ganzen CGI-Effekte, die fand ich super.
Ja,
und auch die Geschichte hat sich wirklich, finde ich, deutlich mehr am japanischen Original orientiert als noch die 90er-Jahre-Godzilla-Verfilmung, aber...
Wo du jetzt sagst, japanisches Original, die Japaner finden ja diesen Godzilla zu fett.
Ja, der war ja auch recht groß. Und das eigentliche Original, das ist ja wiederum ein amerikanischer Film aus den 50ern, Panik in New York, wo dann der Godzilla, das ist so ein Ray Harryhausen-Film, und den haben die Japaner wiederum dann einfach ein paar Jahre später kopiert und haben ihr eigenes Monster reingesetzt, und was dann Tokio zerstört, und das ist dann durch die Decke gegangen. Also da haben die ja eine große Filmgeschichte draus gemacht.
Mhm.
Achso, aber was ich sagen wollte eigentlich,
Hobbit.
Was mir sehr gut gefallen
hat,
ich wollte Grand Budapest Hotel anbringen.
Ein sehr, sehr
schöner
schön.
Film, also ein super, also der sich in diesen Wes Anderson-Filmen, in diese Filmreihe super eingliedert, also ein bisschen brutal vielleicht als sonstige Filme von ihm, aber also den hat meine Frau dreimal geguckt.
Und das ist ganz schön viel. Glaube
ich nur zweimal, weiß ich jetzt nicht. 12 Years a Slave war auch noch ein toller Film, aber ich glaube, am besten hat mir dieses Jahr Grand Budapest Hotel gefallen. Und freuen tue ich mich natürlich auf den Hobbit. Wobei, beim Hobbit Teil 1, ja, wir haben festgestellt, der ist im großen Teil ist das quasi wie Herr der Ringe Teil 1.
Inwiefern?
Ja, ich meine, es treffen sich in dort, wo die Hobbits wohnen, im Beutlingenhausen, da trifft sich so eine Gruppe, die macht sich auf nach Elrond, dann kriegt sie zu Elrond ins Bruchtal, dann kriegen die da ihren Auftrag, dann laufen die da durch Gebirge, dann treffen sie auf Orks und schlagen sich mit den Orks und dann treffen sie wieder auf Elben und keine Ahnung, also die Timeline war genauso wie Herr der Ringe Teil 1, bloß dass die Charaktere viel zu voluminös, also viel zu viele Charaktere waren, so dass die im Detail nicht ausgearbeitet werden konnten. Und es wurde, ich fand, der Regisseur hat sich wie immer so, die ersten Teile sind gut und dann bauen die immer mehr CGI-Effekte ein und das wird immer gewaltiger und schlachtiger und immer mehr.
Aber
und
das erwartet man doch.
Die Details gehen verloren. Also irgendwie,
das will man doch auch sehen, Hagen.
Nee, das ist so, also ist schon beim dritten Teil von Herr der Ringe, ja, da hatten die, im Buch waren das irgendwie eine halbe Seite, diese Schlacht um die Weiße Stadt, ja, und im dritten Teil, da ging das, da quasi, waren das zwei Drittel dieses Films, war nur diese Schlacht, wo das, ich meine, das sieht zwar schick aus, aber es ist so, es hat nicht mehr diese Aufbruchstimmung. Ich fand bei die Gefährten, da wandern die durch die Landschaft und man hat diese gewaltigen Kulissen und man trifft wenn die dann auf diese Argonath treffen, da die großen Steinstatuen, das sind Augenöffner und da lässt man sich von der Fantasie so mitziehen und dann später bei Schlachten ist es dann nur noch, ah ja, jetzt haben sie da wieder mit irgendeinem tollen Trick irgendwie 50 Orks geköpft und ja, na gut.
Ja, ich finde aber auch, vielleicht ist man auch jetzt wirklich von dieser ganzen Herr der Ringe-Hobbit-Thematik auch so ein bisschen übersättigt.
Es hätte halt, also meiner Meinung nach, hätte beim Hobbit ein Film gereicht, nicht die drei. Also
ja,
das ist irgendwie, wenn man sich mal das Verhältnis der Bücher anguckt, irgendwie Herr der Ringe-Trilogie und den kleinen Hobbit-Band davor, da hat Peter Jackson ist vielleicht auch ein bisschen gut gemeint. Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich habe den zweiten noch immer nicht gesehen. Ich glaube, ich gebe mir dann das Triple.
Also ich fand den zweiten ja tatsächlich besser als den ersten.
Ja, so ging es auch.
Weil man auch endlich mal diesen Drachen gesehen hat. aber ich habe mir jetzt den Trailer angeguckt vom dritten und dachte auch so, ja, ob du den nun gesehen hast oder nicht. Also sieht genauso aus wie die ersten beiden Teile, zumindest der Trailer. Also... Ja, also ich glaube, ich werde mir den dann auch angucken natürlich, um das so, wie du schon gesagt hast, Hagen, das dann auch abzuschließen, diese Thematik endlich mal. Aber ja, also so richtig Freude kommt bei mir auch nicht auf, muss ich sagen.
Ja, dann können wir uns, also es ist ja immer dieser typische Weihnachtsfilm, kurz vor Weihnachten. Dieses Jahr ist es noch der Hobbit, aber nächstes Jahr können wir uns dann wieder den wesentlichen Dingen im Zuleben widmen, denn dann kommt der neue Star Wars.
Ja.
Oh Gott, da habe ich ja Angst vor.
Wobei, genau, das kann ähnlich schlimm werden wie die letzten drei Teile. Also das ist so, aber andererseits, George Lucas hat es abgegeben und möglicherweise werden die nachfolgenden Regisseure dort wesentlich mehr zurückfinden zur Fanlinie, sage ich mal.
Also jetzt den neuen macht ja J.J. Abrams, der...
Ja, und der hat schon bei Star Trek gute Arbeit
geleistet. Der ist einfach der größte Nerd der Welt, das kann man nicht anders sagen. Und er ist der größte Star Wars-Nerd der Welt. Und ich habe mir jetzt die 1, 2 und 3 nochmal angeguckt, also die neuen Star Wars-Dinger. Und da war ich echt überrascht, wie scheiße das alles aussieht.
Ja,
weil so Ende der 90er die Technik einfach, also die ganze Computertechnik noch nicht so weit war wie heute. Und das sieht teilweise wirklich albern aus. Und deswegen freue ich mich einfach, weil der, glaube ich, visuell geil wird.
Ja, ich meine, der hat bei Star Trek, der J.J. Abrams hat bei Star Trek mit diesen Lensflare-Effekten etwas übertrieben.
Der muss sich mal was Neues ausdenken.
Gerade ins Bild gucken, ohne irgendwie von irgendeiner Lichtquelle gelenst werden.
Die gar nicht da ist.
Die gar nicht da sind, so genau. Aber im Prinzip, er hat es geschafft, bei Star Trek die ganze Linie neu zu beleben und mit einem frischen Blut, aber alten Ideen. Und also es war schon, er hat es gut gemacht, finde ich. So, die können da jetzt gut drauf aufbauen und bei Star Wars hoffentlich wird es das Gleiche. Kann ich ein bisschen off-topic werden kurz? Ganz, ganz kurz?
Ja, ganz kurz, weil wir haben noch zwei andere Leute in der Leitung, die ich auch gerne noch annehmen würde.
Die Filmrezension, die war anscheinend, ich hab's am Montag oder so gehört, du warst in Tunesien?
Genau, ich war in Tunesien in der Wüste.
Ja.
Eigentlich bei einem anderen Filmdreh und das ist aber eine Düne weiter, war das Star Wars Set aus den von Episode 1 und 2, also der Heimat von Anakin Skywalker. Und es steht da tatsächlich alles einfach noch rum und verfällt auch nicht, weil es da nie regnet. Also das hat irgendwie vor 3 Jahren das letzte Mal geregnet und es sind so Pappmaché-Kulissen und es ist total spooky. Also du fährst halt irgendwie geradeaus, da ist nichts, und dann biegst du an der Düne links ab und stehst auf einmal im Star Wars Set und es ist halt alles noch erhalten. Da habe ich mich ein bisschen gefühlt wie auf einem anderen Planeten. Also und, wie auf Tatooine halt.
Ja.
Und du hattest Souvenirs mitgebracht. Du hast Chris Guse hattest einen Stein mitgebracht.
Genau.
Und ich
war
dann ganz gespannt, oh, vielleicht wird er verlost, aber anscheinend steht er bei euch nur im Büro rum.
Ich kann Chris mal fragen. Es ist ein sehr großer Stein. Man könnte ihn vielleicht versuchen durchzubrechen.
Ich würde mich anmelden für ein Stück.
Ah,
weil ich komme nicht so schnell nach Tunesien und wenn es möglich wäre, dann würde ich mir das als Souvenir. Das wäre super cool.
So ein bisschen wie die Mauerspechte gerade, komme ich mir.
Ich frage mal, ich werfe ihn mal auf den Boden und je nachdem, wie viel Splitter übrig bleiben. Also das ist wirklich, das hieß so Handteller groß und es sind so Sandkristalle. Also sieht aus eigentlich wie so ein eingetrocknetes Korallenriff. Das ist halt irgendwie Sand, der sich da in Millionen von Jahren, möchte ich jetzt mal behaupten, zu so einer
Ja, das
Figur.
Kann durchaus sein. Tunesien also, war die Wüste war Meeresboden vor einiger Zeit.
Also das sieht schon ganz cool aus. Und ist da tatsächlich also aus diesem Dorf?
Das wäre, naja, gut. Das
wir behalten dich im Hinterkopf, Hagen.
Danke. Ansonsten, kurzer Kommentar noch, du machst eine super Arbeit. Die Vertretung von Ronald Boom, oder nicht Vertretung, die Nachfolge, finde ich gut.
Vielen
Dank. Ich am Anfang ein bisschen skeptisch, aber ihr habt da eure Linie beibehalten, finde ich super.
Hagen, ihr noch geschleimt jetzt.
Ja, das war aber mein Ernst, das wollte ich schon mal länger sagen.
Ja, ich weiß. Dank dir sehr für deinen Anruf.
Alles klar, super.
Ciao.
Okay, viel Spaß noch.
Tschüss.
Dass du dich getraut hast, da so einen Stein aus einem anderen Land mitzunehmen, das ist ja selbst verboten, aus der Türkei Sand vom Strand mitzunehmen.
Nee, aber so die Dinger werden auch an jeder Straßenecke verkauft, deswegen dachte ich, wenn ich am Zoll verhaftet werde, kann ich mich rausreden.
Kannst
aber,
du sagen, das also, war der Typ an der Ecke da.
Das war der Typ auf dem Kamel.
Ja, so, jetzt ist es schon wieder 10 vor, meine Herren, die Zeit rennt. Hallo René.
Hi.
Hallo.
Was hast du gesehen?
Hallo. Ich habe gesehen, also bewegt hat mich am meisten 12 Years of Slave, dieser Film hier mit den Sklaven.
Ja, warum hat dich das bewegt, wenn ich mal fragen darf, so gemein?
Warum es mich bewegt hat, weil allein die ganze Geschichte und dieses ganze... diese Brutalität, die da geherrscht hat unter diesen Sklaventreibern und weiß ich nicht was. Also die Geschichte allgemein, ich meine, er hat ja nicht umsonst wie viele Oscars gekriegt. Also der hat wirklich geflasht, also da war ich wirklich gefesselt bis zum Schluss.
Anna, dir ging das auch so, ne?
Ich fand den unglaublich. Also das ist wirklich so ein Film, der unter die Haut gegangen ist. Der Bilder hatte, die dich einfach, also die, sobald ich heute irgendwie lese, irgendwie 12 Years a Slave oder irgendjemand fragt, hast du 12 Years a Slave gesehen, habe ich Bilder im Kopf. Also ich habe Bilder wie, das war auch mein Problem bei der Oscar-Verleihung, Chiwetel Ejiofor, der Hauptdarsteller, der den Sklaven spielt, gefesselt am Baum hängt. und mit den Füßen, der soll, also mir ist nicht gefesselt, der ist aufgehangen. Und der hat aber zwischen Baum und Seil ist ein bisschen Spiel. Und wenn er auf den Zehenspitzen tänzelt, wird er quasi nicht erhängt, weil die Kordel zu kurz, zu lang ist, um ihn wirklich jetzt von einer Minute auf die anderen das Genick zu brechen. Und der tänzelt da stundenlang wirklich um sein Leben. Und im Hintergrund, und das kommen immer wieder so Zwischenbilder, wie du einfach nur diese Baumwollfelder siehst. Also eigentlich schöne, poetische Bilder. Und dann tänzelt er da wieder. Oder eine andere Sklavin, die werden ausgepeitscht, wo du wirklich Phantomschmerzen auf dem Rücken hast vor Schmerzen. Weil das irgendwie so, so intensive Bilder sind. Und auch diese Geschichte, das mal zu erzählen. Also es gab bisher ganz selten Filme über dieses Stück amerikanische Geschichte, und dass der Film dann auch bei den Oscars noch so viel holt, das war wirklich, also 12 vs. Slave ist für mich definitiv auch einer der Filme, die in der Top 10 in diesem Jahr mit auftauchen werden.
Das finde ich halt total interessant, weil ich glaube, ich bin die Einzige auf der ganzen Welt, die diesen Film total öde fand.
Echt?
Ja.
Echt?
Ja.
Das musst du jetzt erklären.
Die Szene, wo sie gesagt hat, oder die Szene, wo die Frau dann, die beste Baumwollpflückerin da, zum Schluss dann da an dem Baum da gefesselt wurde und zu Tode gepeitscht wurde. Das war für mich die krasseste Szene so.
Der Film,
mit den Zehenspitzen, das war auch extrem so. Also
ich gebe euch recht, das sind echt krasse Szenen, finde ich auch. Und da wurde es mir auch ein bisschen anders, muss ich auch ehrlich sagen. Aber ich finde, ich habe diese Geschichte schon zu oft gesehen. Und Sklavenhaltung und wie das halt alles war, ich habe mich ein bisschen gelangweilt. Es war so, ja, irgendwie habe ich immer so gedacht, kenne ich schon, weiß ich schon, brauche ich nicht.
Ja, so ein bisschen hast du recht, hat man wieder gesehen von anderen Filmen so. Aber trotzdem war er eigentlich nicht schlecht.
Und hey, ist eine Meinung. Also,
ja,
ne?
Kannst du auch haben. Ich möchte
hier nochmal betonen.
Meine Meinung hier breit zu treten. Dann habe ich noch einen anderen Film und der mich übelst, also den fand ich echt geil. Wolf of Wall Street. Also der war echt geil. Der war lustig, der war alles.
Mit dem Mitleids-Oscar für Leonardo DiCaprio.
Endlich einen.
Ja, gut, Leonardo, aber.
Nee, also ich würde ihm gerne einen Mitleids-Oscar geben, weil er schon wieder keinen gekriegt hat. Und für diese Rolle hätte er ihn echt mal verdient.
Ja.
Also allein diese Szene, wo er im Drogenrausch aus diesem Club kommt, aus so einem Country-Club, gerade irgendwie noch telefoniert hat und hat viel zu viele zerbröselte Medikamenten genommen, irgendwie die auch schon gar nicht mehr verschrieben werden.
Die haben so eine alten Tabletten. Da gab's
so alte Tabletten, so die abgelaufen sind, genau, und er hat einen Drogenflash, der braucht 20 Minuten zu seinem Auto, seinen Ferrari, der irgendwie vor der Tür steht, und der robbt wirklich diese Stufe runter und du hast das Gefühl, du hast selber Drogen genommen, weil Martin Scorsese ja was ganz Cleveres gemacht hat. Du siehst ihn halt irgendwie von unten und du denkst, Mensch, geil, das sind irgendwie 2 oder 3 Stufen, die er nur runter muss, und er ist wirklich wie so eine Echse auf dem Boden und robbt sich ohne seine Hände, ohne seine Füße einfach über den Boden, und dann siehst du ihn auf einmal von oben, so aus seiner Perspektive, auf einmal sind das 20 Stufen, die er runter muss, und dann ist er an diesem, dann hast du den Kommentar von ihm, und er sagt, ja, es war ja alles ganz einfach und ich bin ja auch heil nach Hause gekommen, und am nächsten Morgen siehst du sein total zerschrottetes Auto vor der Tür, weil er natürlich irgendwie jede Mülltonne auf dem Weg mitgenommen hat, und allein wirklich diese eine Szene, ihm läuft dann wirklich noch so der Sabber aus dem Mund, der sieht aus, als hätte er Tollwut, und allein dafür hätte er meiner Meinung nach den Oscar verdient.
Ja, das kann Leonardo DiCaprio.
Schon wieder nicht geklappt. Irgendwann, ich meine, der ist ja auch erst 38, 39, irgendwann wird es vielleicht mal klappen mit einem Oscar für Leonardo DiCaprio.
Wahrscheinlich fürs Lebenswerk.
Ja, ähnlich wie bei Martin Scorsese, ja. Aus Mitleid hier einen Ehren-Oscar fürs Lebenswerk, und ein paar Jahre später kriegt er dann doch noch einen für den Film.
Genau.
Aber Wolf of Wall Street definitiv vor allem auch bisher einer der erfolgreichsten Filme dieses Jahr. Und das bei 180 Minuten Laufzeit.
Och, schon wieder so
ein Film wie ein einziger Rausch.
Ja, der war recht lange, ja, das stimmt. Da habe ich auch überlegt, also in der Mitte des Films habe ich auch schon überlegt, wie lange der geht. So. Ja. Der war recht lange, aber von der Unterhaltung her, auch wenn er so lange ist, war der top. Also kann man anders nicht sagen. Also es gibt Filme, die wirklich nach 2 Stunden extrem langweilig werden, weil nichts mehr passiert, aber da ist halt immer wieder eine lustige Szene, oder es war geil. Also den würde ich mir auch nochmal, das sind so Filme, die ich mir auch gerne nochmal ein zweites Mal angucke.
Also, Wolf of Wall Street und 12 Years a Slave. Deine Tipps für dieses Jahr, von diesem Jahr, von letztem Jahr.
Ja.
Okay, René, dann mach's gut, vielen Dank.
Ja, klar.
Ciao. So, und jetzt haben wir noch die Chance, mit einem zu reden, und das ist Martin aus Lichtenberg. Hi.
Hallo.
Hallo.
Du kommst mit einem Animationsfilm.
Ja, genau. Also für Kinder eigentlich, ne?
Naja.
Also ich finde, ja, Drachen ziemlich leicht gemacht, ne? Also absolut geil. Ich fand den ersten Film schon super, weil Thematik Fliegen, Drachen, ja, so ein bisschen mythisch, Kelten, schon ziemlich coole Sache und richtig schön gemacht. Also perfekt angeknüpft an den zweiten Film. Das Feeling mit dem Fliegen und so kommt da wieder richtig genial rüber, gerade im 3D. Echt super. Also muss man sich auf jeden Fall angucken.
Drachenzähmen leicht gemacht, Teil 1 und 2.
Ja, könnte man so sagen, ja.
Ich fand den zweiten fast sogar noch besser als den ersten. Weil ja,
der war größer, ne? Also war irgendwie so gewaltiger. Irgendwie so.
Diese ganzen Flugszenen fand ich total geil. Also allein der beginnt und endet mit einem Spaßdrachenrennen bei denen auf dieser Insel, Berg, auf der die wohnen. Und die haben richtig so ein Parcours aufgebaut, also ein bisschen so eine Art Zirkeltraining und fliegen da gegeneinander auf ihren Drachenrennen. Was so ein altes Gladiatorenrennen, wie man das aus ja. alten Sandalenfilmen kennt, nur halt in der Luft und mit dem Drachen. Und schmeißen sich Sprüche an den Kopf, schmeißen sich gegenseitig von diesen Drachen runter, weil die versuchen, das schwarze Schaf zu fangen. Ja. Und das war irgendwie so, das ist allein schon so liebevoll gemacht, das finde ich bei diesen Animationsfilmen immer so toll, dass du da wirklich beim zweiten oder dritten Mal gucken immer noch neue Sachen entdeckst.
Ja, und vor allem die Charaktere der Jugendlichen sind halt super genial aufgesplittet, also das macht das Ganze dann nochmal lustiger. Gerade jetzt die Liebesszene sozusagen zwischen weiß nicht, Raffnus und dem Fetten irgendwie mit dieser anderen Zwillings-Dingsbums, total super gemacht. Also die eine Szene, wo sie dann mitten in der Schlacht später sind und die dann auffangen und ach, naja, muss man sich auf jeden Fall angeguckt haben, wenn man den ersten Teil gesehen hat. Ja. Und ansonsten wollte ich noch sagen, der Film, der mich letztes Mal am besten geflasht hat, nach Wolf of Wall Street, war Dallas Buyers Club. Da ging es um diese schwulen, also Quatsch, um die HIV-Szene und wie dann einer HIV hatte und angefangen hat, sozusagen das amerikanische Gesundheitssystem zu umgehen und ja, das waren das Vitamine oder so für HIV-Patienten zu verchecken.
Ja, das war der Film, für den Matthew McConaughey so krass abgenommen hat, weil er halt eben diesen HIV-Infizierten spielt, dem eigentlich vom Arzt gesagt wird, du hast nur noch 30 Tage zu leben, und der dann anfängt mit dieser Medikamententherapie und die Medikamente dann irgendwie in Mexiko einkauft und nach Amerika bringt und da dann an die ganze schwulen Szene bzw. HIV-Szene in Dallas verkauft, Jared Leto da noch mitspielt als Transvestit.
Hat er nicht auch einen Oscar dafür bekommen?
Beide haben den Oscar dafür bekommen. Ja. Also das ist so ein klassischer Darstellerfilm gewesen, Jared Leto, den ich am Anfang überhaupt nicht erkannt habe. Ich wusste nur, der spielt mit und ich sitze in diesem Film und wann kommt der denn? Und irgendwann fiel es mir auf, oh, er sitzt da schon längst, er spielt ein Transvestit.
Und er sieht als Frau echt gut aus.
Jetzt sag aber bitte nicht, er sieht als Frau besser aus als als Mann.
Nein, das nicht.
Wo du eben meintest, du magst ihn nicht.
Ich mag ihn auch nicht.
Also vollkommen okay.
Aber ja, er macht da wirklich einen super Job und Matthew McConaughey auch, ja. Muss ich auch sagen.
Der sich für mich total zum Charakterdarsteller verwandelt hat, ja, nachdem ne? er ja jahrelang immer nur in so Romanzen mitgespielt
Was
hat.
Was ist da passiert?
Und so dieser Sunny Boy war. Ich glaube, der hat einen ziemlich guten Karriereberater gehabt und der ja in den letzten Jahren tatsächlich immer wieder mit ernsten Rollen überzeugt und begeistert hat, der mir True Detective ja jetzt noch gemacht hat.
Ja.
Und dieses Jahr auch nochmal in einem Film zu sehen ist, der für mich auf der Must-See-Liste auch ganz weit oben steht, nämlich Interstellar, der neue Film von Batman-Regisseur Christopher Nolan, der Anfang November, glaube ich, rauskommt. Und da ist jetzt nochmal der zweite Trailer irgendwie diese Woche rausgekommen. Und das sieht einfach nur geil aus.
Anna, Martin, die Sendung ist vorbei.
Ja. Wie jetzt? Kann ich noch eine Sache loswerden? Und zwar, ja? Guckt euch den Film Jugendliche Mutanten Ninja-Schildkröten an. Ja? Der kommt auch demnächst raus.
Ja, wann kommt der, Anna?
Ja, der kommt im September.
Ja.
Ja, ich habe also, ja schon schlimme Bilder gesehen, muss
Megan
ich sagen.
Megan Fox spielt mit, es kann Megan nur schlimm Fox. Werden.
Yeah, alles yeah. klar, gut. Na dann.
Danke, Schönen Martin.
Vielen Dank.
Ciao, ciao. Das war der Film High Noon. Wir haben über mehrere Filme gesprochen, die ihr gesehen habt, über Filme, die noch kommen werden. Wenn ihr nicht die ganze Sendung verfolgen konntet, jetzt euch aber ein bisschen in den Hintern beißt und sagt, Mann, hätte ich mal. Ja, es ist trotzdem noch möglich, und zwar auf fritz.de/podcasts im Laufe des Nachmittags. Da könnt ihr dann diesen High Noon euch anhören. Vielen Dank, Anna, Filmfritzin, dass du mich heute hier begleitet hast.
Sehr gerne. Ich gehe jetzt ins Kino.
Mach das. Ansonsten, mein Name ist Selin Günger. Wir hören uns morgen wieder im High Noon. Tschüss.